ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Damals war nicht alles gut, aber irgendwie viel besser als heute. Das sagt SWR 1 Leute-Gast Oliver Kalkofe. Und da habe ich mich gefragt, ob deine Karriere, die du jetzt hast, ob die früher auch denkbar gewesen wäre. Also mir kam keiner in den Sinn, der sowohl beim internationalen Frühschoppen saß, als auch beim Großen Preis Witze erzählt hat.
Das stimmt. Nein, also noch früher, als ich angefangen habe, hätte ich nicht anfangen können, sagen wir mal so. Also ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und genau das ist ja auch mein Fazit. Also dieses früher war alles besser, das muss ich gleich mal aufräumen. Das stimmt ja nicht. Also es war nicht alles besser, es war vieles sogar viel schlimmer, aber wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Und das war auch immer meine Devise. Also ich habe in den 90ern, Anfang der 90er angefangen. Und das war genau der Moment, wo so das Mediensystem sich so ein bisschen öffnete und auch seltsame Menschen wie mich da reinließ. Mhm. Ich weiß, dass ich immer groß wurde mit alles, was im Fernsehen oder im Radio geschieht, ist eine andere Welt. Da hast du niemals eine Chance, auch nur entfernt hinzukommen, weil das sind Leute, die können was ganz Besonderes. Da musst du, also um da reinzukommen, wow, 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 das war wie adlig. Oder irgendwie, ja. Ne, so. Und deswegen war das überhaupt nicht in meiner möglichen Realitätswelt. Und dass das dann passierte und was sich daraus entwickelte, da hat das Schicksal mich dann immer wirklich so in die eine oder andere Richtung geschoben. Und wenn ich heute darauf zurückgucke und genauso wie du vorhin sagtest, was ich alles gemacht habe, dann denke ich auch mal, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, warum hast du dich denn auch nicht mal, du hättest dich auch mal für eine Sache entscheiden können, ne? Also nur eins richtig und das dann richtig.
Aber hier im Kollegenkreis, da konnte mir jeder irgendwie eine Geschichte erzählen und jetzt sind wir, sage ich mal, mit dir nicht unbedingt groß geworden. Du bist aus Niedersachsen, Frühstücksradio.
Ja.
Sagt mir nur Kollegen, ja, da bin ich sonntags extra für aufgestanden, um das zu hören. Dann konnten mir Leute Zitate bringen aus Kalkofes Mattscheibe, wo du alles parodiert hast, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also das bleibt dir dann trotzdem. Das ist ja auch schon ein schönes Gefühl.
Das ist dann, wenn man älter wird, ein ganz wunderbares Gefühl. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich jetzt heute total dankbar und stolz, weil nach so langer Zeit, und jetzt wird mir erst langsam bewusst, dass das ja schon alles eine ganze Zeit her ist, zu merken, dass sich die Leute aber Sätze und Szenen und Sketche gemerkt haben, weitergetragen haben, immer wieder erzählt haben oder so. Jemand erzählte mir gerade, dass er aus den 90ern, aus irgendeinem Onkel-Hotte-Märchen, was ich da gemacht habe, Holländern Deutsch beigebracht hat und gesagt hat, Deutschland wäre es also, hallo, guten Morgen, wäre eine Begrüßungsformel und häng dich doch auf, du Beule. Weil das in irgendeinem Ding und so. Und das haben die Holländer dann gelernt. Also, und haben damit die Leute begrüßt. Und das denkst du, geil, was ich so plötzlich, also du weißt gar nicht, wofür du verantwortlich bist und was du alles irgendwie verursacht hast. Und das ist schon cool. Das ist ein schönes Gefühl. Bin ich echt, echt richtig stolz drauf heute.
Wir sind 6 Jahre auseinander. Wir können ja gerade mal so ein bisschen ausmachen, was war denn früher schön? Und ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, du hättest dieses Hemd an mit der Eiskarte drauf.
Ja, genau. Ist es dafür etwas zu kalt, wirklich. Also ich habe überlegt, ich habe nämlich wirklich jetzt einen neuen Spleen und habe so ganz viel Hawaii-Hemden mit Filmen und anderen Motiven aufgedruckt. Ich habe welche gefunden, habe mehrere sogar, ich habe 3 Stück, mit alten Langnese-Eiskarten. Stark. Also mit dem, und das war ja wirklich wichtig für unser Leben, ne? Also man hatte entweder Schöller oder Langnese, also das muss man jetzt einfach, das ist keine Werbung, sondern es ist so war es halt einfach. Und jedes Jahr hat man geguckt, was ist denn dieses Jahr drauf?
Im Frühjahr ist man hingelaufen und hat geguckt, was ist neu.
Genau,
und was
welche
fehlt.
Sorten sind neu? Oh, das könnte spannend werden. Und wo ist meine Lieblingssorte geblieben? Ne? Und so. Und das war ja irgendwann verschwand Brauner Bär ja dann später mal. Oder dann in Miami kannte ich noch mit so einem Himbeerkern. Und also jeder mochte irgendwas Spezielles und du musstest dich auf so wenig konzentrieren. Und deswegen war das immer was ganz Besonderes. Und wenn man jetzt so überlegt, was war schöner oder schlechter, es gibt 2 Worte, die, glaube ich, die Zeit der 70er und 80er immer so, die immer über allem schweben, und das ist Mangel und Langeweile. Und das sind aber gar nicht negative Begriffe, sondern das heißt Mangel. Es war nicht so, dass wir nichts hatten. Wenn man immer sagt, wir hatten ja nichts, das stimmt ja nicht, wir hatten immer genug. Aber wir hatten nichts im Überfluss. Also das heißt, du hattest Fernsehen, aber du hattest nicht 100 Sender. Mhm. Du hattest Radio, aber auch, ne, konntest du an einer Hand abzählen. Du hattest im Supermarkt die Gerichte, auch konntest du nur alle, die kanntest du noch persönlich, ne, mit Namen. Und das war eben ein Unterschied zu heute. Und das zweite ist Langeweile. Das heißt, Die Welt hat nicht von selber dir in jeder Sekunde etwas vorgegeben, was du machen kannst. Du konntest nicht in jedem Moment zum Smartphone oder zu irgendetwas greifen und dich irgendwie unterhalten lassen, sondern wenn nichts lief im Fernsehen oder im Radio und keiner da war, warst du allein. Und dann musstest du selber überlegen, was mache ich jetzt? Und das heißt, du musstest dieser Langeweile entfliehen und selber kreativ werden. Und das sind die guten Momente, die sich daraus entwickelt haben. Also das heißt, wenn Leute sagen, früher war alles schöner, dann ist das A, zwar gelogen, aber B, haben sie auch trotzdem einen wahren Punkt gesagt, denn aus dem Schlechten haben wir was Gutes gemacht. Und das hat eben viel Positives auch gebracht. Na, aber man kann den Leuten heute, den Jungen, nicht sagen wie, ja, das war früher, hatten wir es alles viel besser und das war alles viel schöner. Nein, es war übersichtlicher und wir hatten vielleicht noch ein bisschen, also wir wurden dazu gezwungen, uns mehr um uns selber zu kümmern.
Kreativ zu werden.
Ja, ja, das war natürlich nicht immer schön. Also ich hätte es mir auch oft anders gewünscht. Aber im Nachhinein bin ich recht dankbar dafür, weil ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wäre ich heute jung. Ich würde die ganze Zeit, glaube ich, sitzen und alles gucken, was ich irgendwie kann. Und ich würde mich ins Koma bingen, weil es einfach alles da ist. Ne?
Weil alles auch geschaut werden muss. Ne?
Ja, und ich habe heute nur Listen. Und da denke ich, heute gibt's das alles, aber ich habe nicht die Zeit. Und da, früher hatte ich Zeit, aber keine Listen. Also da hatte ich nichts. Ne? Man hat auf Videokassette Serienfolgen aufgenommen und ich habe dann irgendwie 100 Mal die gleiche Folge geguckt von irgendeiner Serie von Magnum, dem Profis, Colt für alle Fälle, Schirmscham, Melone und weiß nicht was, weil es einfach nichts gab und man dankbar war, es war besser als nichts. Ne? So.
Das stimmt.
Und das ist halt so eine Sache, das kann man heute, glaube ich, gar nicht mehr nachvollziehen, weil wir einfach heute theoretisch alles haben.
Bei den nicht so ganz schönen Sachen fällt mir spontan ein, die Samtummantelung an Omas Telefon.
Ja.
Die konnte ich eigentlich gar nicht anfassen. Wahrscheinlich war es genau deshalb auch gewählt, dass wir da nicht rangehen. Die gab es dann auch, glaube ich, in Grün und Bordeaux-Rot.
So, ja, genau, so Bordeaux-Rot.
Mit so einer, ne? so einer
Kitsch-Bordüre, ne? Genau, so einer goldenen Bordüre noch drumherum, ja.
Was war es bei dir? Was fällt dir so ein? Was,
das Klorollenhütchen, natürlich das gehäkelte Klorollenhütchen, was du im Auto hattest, neben dem Wackeldackel.
Ist mittlerweile ja wieder total.
Wieder Kult. Aber das haben wirklich, also alle Mütter haben gehäkelt, haben Klorollenhütchen. Ich meine, das musst du dir auch vorstellen. Und das kam dann aufs Auto, weil. Warum eigentlich? Es gab so wahrscheinlich wirklich, weil es so wenig öffentliche Toiletten gab, oder? Das ist, wenn du mal musst, um in den Wald zu scheißen, hast du das Klorollenhütchen geholt. Das ist so irrsinnig. Und das war aber das hatte jeder, das hat auch gar keiner hinterfragt. Ne? Also das war einfach schick und lustig.
Das stand bei uns nicht im Auto, muss ich zugeben. Also da hat bei uns auch keiner gehickelt. Aber ich weiß, dass wir, kann man ja eigentlich auch heute keinem erzählen, dass ich im Kofferraum liegend, das war jetzt keiner, der hatte schon eine Scheibe, bis nach Italien gefahren bin. Unangeschnallt saß ich neben dem Koffer. Nein, das nicht, aber meine Geschwister hatten die richtigen Plätze bekommen im Auto und ich lag hinten drin.
Ja, also. Und ich hatte Glück, meine Eltern haben nicht geraucht, aber die anderen Kinder, du wurdest ja da auch, das war ja auch im Auto bei geschlossenen Fenstern, ohne Gurt rauchen, ja. Die ganze Zeit wurde zugeraucht und kein Fenster auf, weil man könnte Zug bekommen. Da hatten sie alle Angst vor, also Lungenkrebs und so ist ja nicht so gefährlich, aber mal Zug kriegen, ne? Und Frischluft war irgendwie, das war denen allen nicht geheuer, ne? Also Frischluft war sowieso was Komisches und so dieser Rauchgeruch, der hat mich auch begleitet. Ich habe nie geraucht, aber deswegen hat mich immer dieser Geruch wirklich, fand ich immer eklig und der begleitet mich auch immer noch in Gedanken, weil alles roch nach Rauch. Auch wenn du natürlich in den Zug gegangen bist, du durftest ja überall rauchen. Ja. Du durftest im Krankenhaus, beim Arzt, im Flugzeug, in der Bahn. Überall war, also du hattest fast wie Rauchpflicht damals. Und die alles
Fernsehsendung.
Fernsehsendung.
Da, ne? Da konntest du die Gäste kaum sehen.
Ja, unglaublich. Also das waren echt Zeiten und das kann man sich, das sind so Sachen, die kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Und da lachst du dann heute so drüber. Denkst du, das war ja verrückt. Aber das war einfach Alter. Das war Normalität.
Gibt's drei Sachen, die dir spontan einfallen, die früher definitiv nicht besser waren?
Also Fernsehen, dass es nur zwei Sender gab und Sendeschluss und Mittagspause und weiß nicht was alles, fand ich definitiv nicht besser, muss ich echt sagen. Diese festen Tagesrituale fand ich auch nicht so super. Also die haben zwar den Tag sehr schön strukturiert, aber dass du wusstest, wann du zum Abendbrot und wie und was du alles machst. Ladenschlusszeiten, dass du nach 18 Uhr nichts mehr, nirgends mehr hinkonntest und so. Das fand ich nicht alles toller. Und was war noch was, was ich irgendwie nicht so... Ja, und der wirklich so, der fehlende Humor, also sowas wie ein Verständnis für Selbstironie, also über sich einfach so lachen und fröhlich sein, ohne dass du es ansagen musst. Das war in den 70er, 80ern auch nicht so üblich. Die Erwachsenen waren sehr seriös, die Sendungen waren sehr seriös. Wenn Humor stattfand, musste der angekündigt werden. Dann kam Roberto Blanco und sang, ein bisschen Spaß muss sein. Dann wussten wir, okay, wir dürfen jetzt lachen. Und man hatte ein Witzebuch irgendwie dann zu Hause oder eine Witzeplatte. Und wenn, erzählte einer einen Witz. Aber man war nicht so lustig. Also das war, nee, man war immer angestrengt. So dieses Angestrengte, das fand ich auch nicht toll.
Da fällt mir jetzt gerade ein, wirklich der große Preis, war ja auch dann eine eher sachlich geführte Sendung, ein Quiz. Und dann kam aber halt so, heute würde man sagen, Sidekicks rein. Der Taxifahrer mit der Kunstlederweste
ohne Ärmel, aus Berlin,
der dann halt ein paar Witze erzählte.
Ja. Und Wurm und Wendelin natürlich, also Wurm am Anfang erst, wo man als Kind drauf gewartet hat. Und du hast immer gemerkt, dass also so dieser, was man heute cringe nennt, war, wenn Wim Tölke mit Wumm sprach. Weil der so überhaupt nicht, also dieses locker sich mit einer Cartoon-Figur zu unterhalten ging. Der stand immer, rieb sich immer die Hände und oh, Wumm, oh, das war immer so drüber. Und das fand ich schon als Kind schlimm. Ich habe mich schon als Kind dafür irgendwie geschämt, obwohl ich Wumm ja, also liebte ich, aber wie das gemacht wurde, fand ich da schon immer, schon damals schlimm.
Kulinarisch aus der Zeit, was gibt's da so, wo du sagst, da kann ich ganz entspannt drauf verzichten?
Auf vieles davon, aber ich weiß noch, wie es halt so war, dass sie die Fertiggerichte, als die so kamen, ne, wie die einen trotzdem begeistert haben. Also getränkemäßig war es schlimm. Sachen wie Tritop und Capri-Sonne und Sunkist, hieß damals, so, das war wirklich reines Zuckerwasser.
Da war doch Frucht drin.
Ich glaube, die haben niemals eine Frucht, auch nur von 10 Meilen Entfernung gesehen. Das war halt wirklich nur gefärbtes Zuckerwasser. Und Miracoli natürlich, als das kam, war eine Erweckung für uns. Ne? Also das war, weil sowas kannte man noch gar
ein
nicht.
Hauch aber Italien in der
aber was das war, ne, das war ja nur so eine olle Tüte mit Tomaten. Mag, die du mit Wasser strecken musstest. Dann allerdings die Geheimmischung von Mama Miracoli, die ist schon, die hat was, also muss ich echt sagen, die ist toll. Aber dann, echt mit Schrecken denke ich mal an dieses Parmesello-Tütchen zurück, also was ja nicht Parmesan genannt werden durfte, weil es auch mit Käse nichts zu tun hatte, sondern ich glaube, es waren ja gehobelte Rentnerfußhornhaut, dieser in dem Tütchen, weil ist nicht bewiesen, aber ich glaube es, vom Geschmack her. Und das hat man da, ist drüber gestreut, aber trotzdem war man ganz begeistert, dass es sowas überhaupt gab. Ne? So, oh, Italien nach Hause holen, geil.
Nie war früher schöner als jetzt, heißt das frische Buch von SWR1 Leutegast Oliver Kalkofe. Was war der Auslöser für dich zu sagen, so jetzt setze ich mich mal hin und schau mal, wie es so war? Oder ist es ein Erklärbuch? Ist es ein Sachbuch vielleicht sogar?
Es ist, ja, es läuft unter Sachbuch, komischerweise, ja, aber es ist kein Roman, es sind ja halt einfach nur so Erinnerungen. Ja, ich glaube, es waren zwei Gründe. Der eine Grund war, immer mehr hört man, ach, früher war ja alles schöner. Es ist so momentan so ein Nostalgietrend, der aber auch oft in die falsche Richtung geht. Also wenn der politisch benutzt wird und man gerade, ich habe gerade so das Gefühl, wir versuchen überall auf der Welt die Uhren zurückzudrehen und die besten Fehler der letzten Jahrzehnte nochmal zu wiederholen, in der Hoffnung wie, ach, vielleicht wird es diesmal ja doch nicht so schlimm wie letztes Mal. Und da denke ich so immer, Mensch, Leute, ich dachte, wir hätten ein paar Sachen gelernt. Also das ist doch, warum machen wir das denn jetzt schon wieder? Und dann kommt immer so dieses, früher war alles viel schöner. Und da denke ich, da wollte ich sagen, das stimmt nicht. Es war nicht schlimm und es war nicht viel schlimmer oder so, aber es war nicht wirklich schöner. Wir haben aber positive Erinnerungen daran. Und das Zweite, dass ich so merkte, wow, dieser Generationenkonflikt, der so langsam immer entsteht, dass man eben so, ja, oh, Boomer wurde zu so einem Kampfbegriff schon fast oder zu so einem Schimpfwort, so okay, Boomer, einfach nur für ältere Leute, ne, weil ihr habt ja keine Ahnung von den Jüngeren. Und dann so auch dieses, dass man so merkte, wie irgendwie verstehen die Jungen und die Alten sich immer weniger. Es war schon immer so, dass das immer zwischen den Generationen schwierig war, aber immer mehr. Und da habe ich so gedacht, okay, ich versuche mal die Erinnerungen zu bringen und bin mal einfach ehrlich, weil ich kenne fast nur Nostalgiebücher, die wirklich so sagen, ach ja, so war das alles und die erinnern.
So eine Glorifizierung.
Ja, ne? Und ich habe gedacht, nee, ich mache es ihnen lustig und zwar so, dass man so merkt, dass man darüber lachen kann und erkennt, ah ja Gott, so war es ja in Wirklichkeit, aber dass man sich trotzdem bestimmt auch nett daran erinnern kann und sagen, ja, aber das war ja auch irgendwie, es war zwar bescheuert, aber ja auch schön, ne? Und das hatte ja auch was Gutes. Und dass die Jüngeren vielleicht mal verstehen, wie ihre Eltern oder so ticken oder warum wir so anders sind, weil wir bestimmte Sachen eben noch ganz anders erlebt haben. Das ist nicht leicht zu verstehen für Jüngere. Also so die Geschichten, die wir haben mit Telefon oder Fernseher oder Zeiten, die fest vorgegeben haben, Ladenschluss etc. Das sind Sachen, die kannst du dir als junger Mensch, glaube ich, nicht vorstellen, wenn du einfach in diese neue Welt reingeboren wurdest. Und da habe ich das versucht, das eben so ein bisschen lustig zusammenzuführen. Und das Schöne ist, dass ich also bisher viel Resonanz habe, dass ich sehe, es funktioniert und dass auch viele Jüngere wirklich gesagt haben, sie haben Spaß daran, das zu lesen, weil sie jetzt plötzlich so teilweise ihre Eltern verstehen oder über ihre Eltern wenigstens lachen können. Und nicht mehr so sagen, oh Mann, bist ja peinlich, sondern okay, ja, also ist jetzt eher so ein bisschen mitleidig, wie okay, jetzt verstehe ich warum. Alles in Ordnung, ist ja gar nicht so schlimm.
Also du sagst, wir dürfen durchaus nostalgisch sein, nicht irgendwie Vergangenheit einfach Vergangenheit sein lassen, aber wir sollten fair und sauber zurückblicken.
Ich glaube, bei allem ist es so, wenn man ein bisschen Humor hat und wenn man sich selber nicht zu ernst nimmt und alles, was man erlebt hat. Und wenn man ein bisschen Selbstironie pflegt, ja, also dass man auch über Dinge eben lachen kann und sie trotzdem mögen kann. Wir sind so ein bisschen aufgewachsen mit, Lachen ist was Schlechtes, dann lachst du wen aus. Das war bei mir immer so, dass ich dachte, nee, man kann auch Leute parodieren oder verarschen und trotzdem mit denen lachen. Also ich mag die trotzdem. Und ich, wenn ich Schläferz mache und wir machen die schlechtesten Filme aller Zeiten, dann mögen wir trotzdem diese Kackfilme, ja. Also wir umarmen die und machen uns trotzdem heftig darüber lustig. Und ich kann über die frühere Zeit lachen und über mich selber lachen und die trotzdem mögen. Ich kann trotzdem ein nettes, nostalgisches Gefühl haben und trotzdem sagen, es war aber auch echt bescheuert. Also es war auch echt hart.
Was mir aufgefallen ist, auch wenn du es jetzt erzählst natürlich, du sprichst von Bingen und Creepy und Cringe, Jugendsprache, das ist für uns in unserem Alter ein ganz schmaler Grat, kenne ich von zu Hause, dass du da nicht schon doof angeguckt wirst, was benutzt du jetzt schon wieder, meinen Wortschatz sozusagen, würde mein Sohn dann sagen, aber bewusst gewählt von dir.
Ja, also man muss das ja ein bisschen immer zurechtrücken und dann immer sagen, guck mal, also gebinged oder so haben wir auch, es gab nur das Wort noch nicht, ne? Mhm. Creepy oder und cringe waren die Sachen auch schon früher. Es hieß da nur noch peinlich oder irgendwie, wir hatten andere Worte, aber das Gefühl, das wurde schon viel früher erfunden, ne? Also das kennen wir schon aus den 70ern und 60ern und so weiter. Und das muss man dann so ein bisschen zeigen, wenn man es dann versteht, dann finde ich, ist es ja auch okay. Es ist ja immer peinlich, finde ich, wenn man versucht, Sprache zu verwenden und man versteht gar nicht richtig, was die meint. Ne? Und man will einfach nur cool, man tut so. Und das ist immer das Problem, wenn du guckst, Politiker, also von CDU, SPD und von den großen Altparteien, die versuchen, TikTok zu machen. Ne? Da siehst du es dann immer. Und dann siehst du so, wow, und die Populisten machen es und denken nicht drüber nach und sind erfolgreich, weil sie einfach nur plakativ irgendwas raushauen, was ganz gefährlich ist. Und wir kriegen es aber nicht hin, dass wir Inhalte den jungen Leuten auf gute Art erklären, sondern zeigt Olaf Scholz seine Aktentasche oder Philipp Amthor als Berufsjugendlicher führt die Leute mit ein paar coolen Begriffen durch den Bundestag oder so. Und da denke ich mir, ja, das ist cringe, weil ihr versteht nicht, was der Kern der Sache ist. Also wir müssen die Leute mit Inhalten ansprechen. Die Jungen sind nicht doof. Die sind nicht bekloppt und so. Und deswegen müssen wir so tun, als wenn wir hier Kasperle-Theater vorführen. Ja. Sondern nein, nehmt die auch ernst und versucht zu verstehen, wie dieses Medium funktioniert.
Nie war früher schöner als jetzt, ist sein Buch. Ich habe mal eine Passage rausgepickt. Ich zitiere, ja. Männer machten den Frauen noch die Tür auf und die Frauen den Männern dafür gern den Haushalt, das Essen, die Wäsche, eine Handvoll Nachwuchs und was noch so sonst noch so anlag. Es war ein faires Geben und Nehmen. Da geht gerade ein neuer Anruf rein. Ist das ein Job vielleicht?
Nein, nichts Wichtiges.
Gut, okay. Da frage ich mich, wenn diese Ironie, ich denke mal, es ist Ironie, nicht verstanden wird, was passiert dann?
Ja, dann werden Leute wütend. Ne? Das ist ja so oft, also viele Leute verstehen ja eben nicht Ironie, das ist ja echt immer ein großes Problem. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine schöne Umschreibung der Realität. Ne? Ja. Und deswegen, und das ist dann auch viele, die dann merken, wie, ah, das stimmt ja auch irgendwie, ne? Und dann kannst du auch schnell wütend werden. Aber ich finde, Ironie ist ein schönes Mittel, um uns Dinge klarzumachen. Also wenn man das eben wirklich sieht, wenn immer so erzählt wird, ja früher, da waren doch die Männer auch noch, die hatten noch Respekt vor den Frauen oder irgendwie. Das sind dann immer so Sachen, wo ich denke, Leute, ihr habt euch die Vergangenheit ganz schön gesoffen. Das muss man einfach mal an dieser Stelle sagen, weil das geht so nicht. Es war wirklich, also vieles war wirklich nicht so toll. Und denkt mal dran, wie es wirklich war. Und wenn ihr an so einen Moment denkt und wenn du denkst, ja, weil ich der Frau die Tür aufmache oder den Stuhl zurechtrücke, das wäre ein Zeichen von Respekt und von Würde, Anerkennung der Frau gegenüber, dann ja, dann habt ihr wirklich nicht verstanden, wo der Hammer hängt.
Das ist ja auch, also ich meine, wenn dein Name draufsteht, weiß ich ja so in etwa, was ich zu erwarten habe, dass da durchaus Ironie im Spiel sein kann. Ob das jedem so klar ist, weiß ich halt nicht. Provozierst du gerne oder kommst du auch gut mit einem Shitstorm klar?
Ja, das, ja, weil das habe ich immer schon, also früher gab es ja auch schon Shitstorms, da waren die noch anders. Da waren die Briefkasten, also ich habe noch Faxe erlebt, aber davor waren es dann eben die Postkarten und die Anrufe beim Sender. Aber so einen Postkartensack konntest du halt auch gut auf dem Klo verstecken, ne? Und deswegen, das hat nicht jeder mitbekommen und die Sachen heute stehen halt für immer dann da. Ja. Aber nein, ich habe den immer riskiert und auch immer mitgemacht und ich finde, das ist eben auch wichtig, dieses Gefühl von, was dann auch viele immer sagen, du darfst ja heute nichts mehr sagen. Doch, du darfst immer noch alles sagen, du musst nur akzeptieren, falls es einen Shitstorm gibt, aber musst auch nicht so eine Angst davor haben, wenn du etwas sagst und du stehst dazu, dann mach's auch. Und wenn da auch Leute dagegen sind, dann kannst du auch diese Diskussion aushalten. Es ist ja viel schlimmer, dass heute so oft dieses Gefühl ist von, ich darf nicht, weil dann ist irgendwer böse auf mich oder andere haben Angst davor und sagen, oh, sag das lieber nicht. Nachdenken ist nicht schlimm, ja, also tut nicht weh. Und wenn so Sätze wie, das fand ich das Einzige, was so Gottschalk mal sagte, wie, oh Mann, früher, da konnte ich noch reden, ohne nachzudenken, jetzt muss ich irgendwie vorher nachdenken, dachte ich, okay, das wäre auch früher bei mir. Also vorm Reden nachdenken ist nicht schlimm. Das ist kein schlechtes Zeichen, wenn man sagt heute, ich denke nach. Das war immer schon gut, irgendwie zu machen. Und ansonsten seid nicht so empfindlich. Also auch wenn einer was sagt, wo du sagst, oh, die einen sagen, oh, das nicht. Doch, steht dazu, macht es, sprecht normal, hört auf, euch immer gegenseitig gleich Vorwürfe zu machen in jede Richtung. Und ja, denkt vorher nach, was ihr sagt und, das ist, also ich verstehe nicht manchmal diese Empörung, die heute immer so, man empört sich heute so gern.
Aber du gehst ja auch ganz bewusst halt mit der Sprache um. Also anderes Zitat aus dem Buch, man durfte das Schnitzel in Paprika-Fetzensoße noch so nennen, wie es hieß. Ohne es
wie
zu
es geboren wurde. Wo
ja, es, wie ja, es geboren
mit
dem, wurde.
Mit dem Geburtsnamen, ja. Ja, und das ist halt Quatsch. Ne? Also das ist so wirklich so, wenn ich so denke, warum gibt es heute Menschen, die sich da, also die stundenlang darüber diskutieren, ob du Zigeunerschnitzel sagen darfst oder nicht. Und die das Gefühl haben, wie wenn ich rausgehe und mich auf den Marktplatz stelle und laut Zigeunerschnitzel rufe, habe ich was für die Freiheit getan. Dann habe ich, es war früher schon albern. Genau wie das Jägerschnitzel, nur weil da Pilze drin sind. Was für ein Quatsch. Ja? Und es gab viele Sachen, wo man sagen kann, okay, war schon immer blöd, muss man ja gar nicht. Ne? Und wenn du es so nennen willst, ja, nenn es halt so. Aber wunder dich nicht, wenn dich halt Leute ein bisschen komisch angucken und sagen, naja, musst du jetzt ja nicht mehr. Aber das ist so diese Wut, dieses Gefühl so von, früher war das doch richtig. Und deswegen muss es doch auch heute noch richtig sein. Nein, die ganze Welt entwickelt sich, die Sprache entwickelt sich. Wir merken, dass wir Dinge früher getan und gesagt haben. Also jetzt egal, ob es darum geht, wie wir mit Frauen umgegangen sind, wie wir mit anderen Nationen umgegangen sind, wie wir mit Schwulen oder mit anderen. Also wir haben uns über alles lustig gemacht und es war lange Zeit es gesetzlich verboten, ja, dass du anders warst als eben die Normalen, also die Normalität in Anführungsstrichen. Es ist gut, dass sich die Welt entwickelt. Also stellt euch nicht so an. Nehmt das auch irgendwie hin. Lasst uns das auch akzeptieren. Aber machen wir uns nicht gegenseitig fertig, wenn irgendwie dem einen oder anderen mal was Falsches rausrutscht. Wir müssen miteinander umgehen und wir müssen wieder lernen, miteinander zu leben. Und das war auch so ein Gedanke bei dem Buch. Also so, das war nicht so zu sagen, guck mal, früher war es schöner oder schlimmer, sondern so war es halt. Ja, und damit haben wir gelebt. Und heute haben wir eine andere Welt. Lasst uns in der leben und lasst uns wieder einen Weg finden, wie wir gemeinsam lachen können und Sachen und Probleme gemeinsam angehen. Und das Lachen und der Humor ist, glaube ich, immer ein guter Weg, um irgendwie Probleme zu lösen.
Jetzt ist das Buch seit Anfang November im Handel. Was hast du mehr, Schulterklopfer oder Menschen, die sich den Schaum vor Wut vor dem Mund wegwischen müssen?
Wenig wütend. Also da habe ich wenig erlebt. Nee, das Schöne ist, dass die meisten werden entlarvt. Also auch dann selbst Menschen, die es anders sehen, werden, glaube ich, schon so ein bisschen entlarvt und müssen darüber lachen und sagen, ja. Und jeder darf ja auch dasselbe. Also wie schön du das dann empfindest, die Erinnerung, oder wie schlimm, ist ja deine Sache. Und das ist ja auch ganz individuell, ne? Also du kannst die ganze Zeit, kannst du auch dich hinsetzen und sagen, es war wirklich alles so toll früher. Okay, wenn du das so meinst, ist ja auch gut. Ich sag, es war nicht wirklich toll, aber ich hatte eine schöne Zeit. Und ich habe auch viel Gutes daraus gelernt, dass ich kreativ werden musste wegen der Langeweile. Danke dafür. Ich bin dankbar für die Langeweile. Ich bin dankbar für vieles, was ich früher gehasst habe. So, und so ist das Leben.
Thema Musik jetzt in SWRs Leute mit Oliver Kalkofe. Du hast dir schon früh den Luxus gegönnt, auch Singles zu kaufen.
Ja.
War mir zu teuer damals.
Ja, ich habe immer schon Geld für Entertainment ausgegeben, für jede Art. Das war wirklich für Fernsehen, für Kino, für Musik. Und ich weiß, das ist immer so, damals, das kann man sich ja als junger Mensch auch nicht vorstellen, ich muss jetzt noch einmal wieder in die uralte Zeit reisen, aber es war ja wirklich so, dass du für jeden Song bezahlen musstest. Mhm. Ne? Und Radio war ein bisschen, Kassette kam erst irgendwann, dass du auch ordentlich damit aufnehmen konntest. Und das heißt, du musstest am Anfang, wenn du musstest für ein einziges Lied, ne, eine Single kaufen, und die kostete 6 Mark. Das heißt, ein Lied kostete wirklich wahnsinnige 6 Mark, und die musstest
Moment,
du
Moment, da war ja noch eine auflegen. Starke B-Seite.
Die B-Seite war Schrott, die hast du nie gehört, du hast nur die eine Seite gehört, das Lied war immer nur um die 3 Minuten, weil mehr passte auch gar nicht drauf, und dann du musstest die auflegen, auf den Arm, auf die Rille etc., also es dauerte genauso lang wie der Song, dauerte das rauf und ablegen, ne? Und sauber machen und so weiter, und deswegen weiß man aber immer noch, was man auch gekauft hat, und deswegen haben diese Lieder so eine Bedeutung, weil das musstest du dir leisten, und dann hast du das gehört, und dann hast du es auch immer und immer wieder gehört, weil du halt gar nichts anderes hattest und weil es so teuer war.
Lass kurz abhaken. Erste Single war?
Ja, nee, da kommen ja meistens die jungen Menschen oder die älteren Menschen und haben eine coole Geschichte zu erzählen. Ja. Ah ja, das war dann irgendwie ein Led Zeppelin oder was mehr. Nein. Ich muss mich outen, meine erste Single war wirklich Bata Illich mit Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein. Bitte, ist da eine andere Zeit. Meine Eltern haben nur Schlager gehört. Ja, klar. Und es waren, also in dem Alter, so mit 11 oder so, haben wir nur deutsche Schlager zu Hause gehört. Und der war auf keiner Compilation-LP drauf. Und ich fand den irgendwie lustig. In Wirklichkeit ist es aber ein Stalker-Song. Also nämlich, weil... Ich kann dir davor singen, kurz, geht nämlich, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, dann kann ich na, 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 na bei deinem Herzen sein, und legst du nachts die Bluse hin, dann bin ich froh, dass ich in deinem Zimmer bin. Also, okay, das ist ein bisschen peinlich, und der Text davor ist wirklich, dass das Papa geht zum Hemden kaufen. Als ich zum Hemden kaufen ging, traf ich die Textilverkäuferin, und mit ihren tollen Formen, ne, fand er sie, also er, Papa fand die geil und hat überlegt, wie spreche ich die charmant an, und kam dann mit dem Spruch. So, und das ist eigentlich, das nennt man Cringe heute. Yeah. Ne? Die jungen Leute nennen das Cringe. Und für mich, ich fand es lustig damals und habe mir die gekauft und bin ja heute stolzer Besitzer der Single immer noch. Ein Fan hat mir die nochmal besorgt und geschenkt mit Autogramm von Bata Illich. Für mich, mit Widmung für mich, habe ich jetzt inzwischen. Ja.
Schlechteste Platte, und ich kann vorweg schicken, die Schlümpfe hatten wir beide übrigens.
Oh ja, die Schlümpfe, das Lied der Schlümpfe, und es ist so peinlich, das Lied der Schlümpfe, weil ich einfach Comics und Schlümpfe, also ich fand es einfach toll, dass da Schlümpfe kamen, obwohl das nur so olle Puppen, einer hat gewackelt mit diesen Puppen, und das Lied ist grauenhaft, aber ich habe es geliebt als Kind dann auch, und ich bin so treu, ja, dass ich dann auch sogar immer noch das Sequel gekauft habe, und das kennt kaum noch einer, weil... Das Lied der Schlümpfe, wochenlang auf Platz 1, monatelang auf Platz 1. Aber ich habe auch noch die Nachfolgesingle gekauft, nämlich Was wird sein, fragt der Schlumpf. Eine Ballade. Ja, die war wirklich so ganz traurig, und der hat also wirklich so, was passiert mit der Welt? Also
geht richtig tief.
Geht richtig tief. Und ich habe auch von Mike Krüger Der Nippel gekauft, und ich habe auch davon die Nachfolgesingle gekauft, und die war Der Gnubbel. Mit dem Text, ist da denn auch ein Knubbel dran, an dem man richtig rubbeln kann? So, das war früher, ja. Also es war nicht alles besser.
Gut.
Ich glaube, man erkennt es hier ganz deutlich.
Kann ich dich fragen, dein erster Musikstream? der wurde nicht so gedanklich abgelegt, oder?
Wie Musik? Nein, kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, was ich gestreamt habe und was nicht mehr. Und heute ist es auch so, dass egal wie toll ich Lieder finde, ich kann dir nicht mehr die Namen und die Titel sagen und alle 80er und 70er Jahre Sachen und so sind eingebrannt und 90er auch noch, das weiß ich alles und die hört man rauf und runter und man kommt dann irgendwann macht das Gehirn einfach Schluss. Also egal, ob wie toll du es findest, aber irgendwann macht es nicht mehr mit und der Speicher ist voll, weißt du, so wie beim Telefon, wenn er irgendwie sagt, Speicher ist voll, ich muss wieder was löschen, sonst kann ich nichts Neues aufnehmen.
Bata Illic, erste Platte, Cindy und Bert war dein erstes Konzert. Ja. Was war denn dein schlechtestes Konzert?
Boah, das weiß ich gar nicht, was der eins, was ich sehr geliebt habe, das bin ich ganz traurig. Das war wirklich, ich war bei Echo and the Bunnymen, also kennt man aus den 80ern, und wollte die endlich mal live sehen. Das war ganz furchtbar. Und da bin ich irgendwie rausgegangen. Der Sound war so kacke, dass er alles verzerrt und ich bin raus, weil ich wollte mir nicht die Erinnerung zerstören. Aber inzwischen bin ich Konzertgänger und gehe ganz viel auf Konzerte. Und versuche auch alle alten Helden nochmal zu sehen, bevor sie nicht mehr auf die Bühne können. Und ich war jetzt gerade bei Sting, ich war bei Simply Red, bei Cyndi Lauper, bei New Order, bei The Cure und natürlich immer wieder bei Madness, weil das ist meine Band. Also da war dann später, als ich dann internationale Musik endlich entdecken durfte, nach der Bata Illich-Phase, dann kam ich zu Madness und das war dann meine erste Liebe und die hält bis heute noch an.
Fernsehen, früher und jetzt. Als Kind hast du für die damaligen Verhältnisse, da machst du kein Geheimnis draus, ziemlich viel vor der Kiste gehangen.
Ja.
Gibt es die eine Kinderfernseherinnerung?
Ja, es gibt ein Trauma, was ich wirklich habe und das hat auch mit dem zu tun, dass heute immer über Cancel Culture gesprochen wird, was so irgendwie so, dass es das früher nicht gab. 1973 bin ich, meine Eltern haben es mir immer wieder erzählt und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, bin ich heulend, ne, hochgerannt in mein Zimmer, habe mich aufs Bett geschmissen, habe wirklich geheult ohne Ende. Meine Eltern haben mich untersucht, haben gedacht, ich bin verletzt, haben geguckt, ob ich blute oder so und ich konnte nicht sprechen und bis ich dann irgendwann mal sagte, was ist los, was ist passiert und ich dann irgendwann sagen konnte, Schweinchen Dick wurde abgesetzt. Und das passierte damals, und zwar 1973, wegen zu viel Cartoon-Gewalt. Und da waren die Grünen noch nicht mal erfunden, sondern das war die Verbotspartei CDU. Heiner Geißler persönlich hat mit einer Kollegin der SPD im ZDF-Beirat dafür gesorgt, persönlich, dass das abgesetzt wird, weil es zu gewalttätig ist. Mit der Begründung, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber dass hier nur Schäbigkeit und Hinterhältigkeit propagiert wird. Und das stimmte, aber es stimmt vor allem heute für 90% der Reality-Formate und des Fernsehens, was man heute so sieht. Das cancelt keiner, da hätte ich gar nichts gegen. Aber Schweinchen Dick, ne, der armen Problemsau wurde wirklich großes Unrecht angetan und ich möchte, dass Schweinchen Dick mal langsam rehabilitiert wird.
Das war ja auch eine Zeit, da wanderten Tom und Jerry zu einer Zeit nach 22 Uhr, daran erinnere ich mich noch. Und so lange durfte ich nicht aufbleiben.
Ja, es war wirklich so, dass Cartoons damals als Teufelszeug galten und als zu brutal. Ich erinnere mich auch noch, in den 70ern gab es auch noch mal eine Gewaltsäuberungswelle, wo auch nach 21, nach 22, sogar nach 23 Uhr alle Krimis und so entfernt wurden, die heute auf allen Kabelsendern und auch in den Wiederholungen bei One und weiß nicht was, die laufen jetzt um 8 Uhr, 9 Uhr früh und die waren damals, wurden auch als zu brutal eingestuft, also weil man war noch wesentlich weniger gewohnt und eben Cartoon-Gewalt, dass das nicht ernst zu nehmen ist, hat man damals noch nicht wirklich so verstanden, sondern hat die ernst genommen und gesagt, das ist zu brutal. Wenn Karl der Kojote, der Arme da immer, ne, den Roadrunner jagt und am Ende explodiert, obwohl er sich so viel Mühe gegeben hat.
Frauen im Fernsehen, die Frauenrolle auf der Mattscheibe sozusagen, da hat sich ja auch einiges getan. Früher war es, ich erinnere mich an die klassische Ansagerin, was gleich kommt. Dann gab es noch die Dalli-Dalli-Assistentin gefühlt und Clementine in der Werbung.
Ja, genau. Es gab es gab die Assistentinnenrollen oder die Ansagerin. Und Moderatorinnen, die eine Sendung alleine gestemmt haben, kamen eigentlich erst in den 90ern. Du hast die Lottozahlen ansagen dürfen oder ähnliches oder die Nachrichten dann irgendwann. Es war ja auch eine Rebellion, als dann die erste Nachrichten Sprecherin kam, sondern Frauen durften lächelnd Dinge anreichen oder Kandidaten hereinführen. Ne? So, und die Frau auch im Film und in der Serie waren zu einem Großteil die Opfer, die beschützt werden mussten und gerettet werden mussten vom Mann. Und dann gab es Figuren wie Emma Peel, die ich sehr geliebt habe, oder dann kamen Drei Engel für Charlie und so weiter, die dann mal so langsam das Bild aufbrachen.
Ja, cool waren.
Ne, aber die wirklich selten waren und so. Und es waren noch vollkommen andere Rollenbilder. Der Mann hat das bestimmt. Der ältere Mann auch vor allem. Auch die Helden waren alle älter. Die waren alle mindestens über 30, meist über 40. Und das waren die jungen Leute dann schon im Fernsehen, ne? Und so. Aber dass so Helden wie heute, dass so 20-Jährige schon, ne, sich in jeden FBI-Computer einhacken können und Kampfkunst können und sich in allem auskennen und schwer hochbegabt sind und so, das gab's alles früher nicht, ne? Also die jungen Leute im Fernsehen waren Kinder oder junge Rebellen, denen man erstmal zeigen musste, wie es wirklich, wo es richtig lang geht. Und man hatte Respekt. Man hatte immer also aufgezwungenen Respekt vor dem Alter und vor den Männern.
Und man hat das Fernsehen, weiß ich auch noch so, samstagsabends vor allen Dingen mehr zelebriert. Naja, der Klassiker, frisch geduscht vor den Fernseher. Man durfte noch ein verrücktes Getränk aufmachen und irgendwie was Lustiges zum Essen. Das gab es dann halt so bei Wetten, dass, was dann aber auch nur, weiß ich nicht, 6-mal im Jahr lief?
Ja, das war nicht oft, ne? Und das sind auch immer die Erinnerungen. Ich habe auch immer so, wenn alle erzählten, habe ich mich dann auch mir immer daran erinnert, wie ich im Frotteeanzug bei Wetten, dass mit Thomas Gottschalk saß und dann sei, nee, als der anfing, war ich schon lange über 20. Also das stimmt,
irgendwas
stimmt in meiner Erinnerung nicht. Oder ich habe sehr lange Frotteeschlafanzüge getragen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber diese Erinnerung ist schon. Und die ist auch mit frisch geduscht, ne? Also oder gewaschen, weil auch das ist ja auch gehört ja auch dazu. Man hat nicht jeden Tag geduscht oder gebadet, ne? Sondern so in der Zeit, weil man hatte gar keine Dusche oder man hatte nur, die Familie hat dann auch das Badewasser geteilt und samstags wurde gebadet oder geduscht und dann gab es abends die Unterhaltungsshow, die ein Mann mit meisten, also vor Gottschalk waren es immer seriöse Männer mit Krawatte im Anzug, die würdevoll als Belohnung für die Bevölkerung für eine Woche harter Arbeit eine Unterhaltungsshow präsentiert.
Frankenfeld und Kuhlenkampf. Ja. Sind in der heutigen Zeit Joko und Klaas noch diejenigen, die es am ehesten können?
Ja, ich glaube, das sind welche, die dieses Lagerfeuer-Feeling auf jeden Fall noch wirklich weitertragen können für eine jüngere Generation, die aber ja auch inzwischen schon älter geworden sind, ne, aber die trotzdem noch eine jüngere Generation ansprechen und vor allem, und das finde ich eben so toll, deswegen macht es mir auch so einen Spaß bei Duell um die Geld da zu moderieren und dabei zu sein. Das ist ein Team, wo man merkt, die machen Fernsehen, weil sie richtig Bock drauf haben. Jede Sendung ist mit Herzblut gemacht. Jedes Spiel, jede Idee. Und nicht nur von den beiden, sondern von allen, die da mit dabei sind. Und das finde ich toll. Und das ist etwas, was man noch so ein bisschen manchmal bei alten Sendungen erkennt. Also auch wenn es spießig war oder so, hast du gemerkt, aber die haben sich Mühe gegeben, ganz viel. Und was man dann irgendwann, als das Privatfernsehen es übertrieben hat und einfach zu viel kam und alles billiger und schneller und so weiter werden würde, ist das sehr verloren gegangen. Und das schätze ich sehr. Also wenn ich merke, Menschen machen etwas, weil sie begeistert sind, weil sie selber dran glauben, weil sie selber Spaß dran haben, dann entsteht meistens auch was Gutes und das finde ich toll.
Die Endlosschleife vor Weihnachten von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, die wurde längst gestartet, auch in diesem Jahr. Brauchst du das so zum Jahresende?
Nicht mehr, aber früher hatte ich auch so meine Rituale und es war ja auch früher ein sehr ritualisiertes Fernsehprogramm. Also du wusstest, wenn Sissi und Winnetou kamen, war Weihnachten.
Das habe ich schon mal von dir gehört. Da dachte ich, Winnetou war doch immer irgendwie an Ostern.
Nee, das war später dann. Also das wurde dann später verschoben. Aber eine ganze Zeit lang war es immer über die Weihnachtstage. Und Sissi war auch immer über die Weihnachtstage. 3 Nüsse, Pippi Langstrumpf wurden nochmal die Filme dann meistens wiederholt oder irgendwie die Serien zusammenschnitt. Der kleine Lord kam aber auch erst später. Der ist gar nicht so alt. Und dann natürlich aber auch die Fernsehsendungen wie Wir warten aufs Christkind am Nachmittag. Und dann gab es immer irgendwelche Kirchenkonzerte. Dann wurde immer irgendwo georgelt und gesungen.
Ja.
Und dann gab es immer am Abend so lange Zeit Weihnachten mit Marianne und Michael oder ähnliches. Also es war schon immer so sehr, sehr fest, ne, nach Festnacht. Dann gab es bestimmte Filme natürlich, die immer kamen, ne, wie Ist das Leben nicht schön? Oder dann auch noch, ich kann auch noch, Jede Frau braucht einen Engel mit Cary Grant gab es noch und andere. Die kamen dann auch jedes Jahr. Und erst später, also für mich ist der schönste Weihnachtsfilm Stirb langsam, aber der kam ja halt auch erst sehr viel später. Es gab dann wirklich, es war sehr, sehr ritualisiert im Fernsehen und das gehörte dazu und ich habe das auch lange Zeit wirklich mitgemacht, habe auch immer Weihnachtsfolgen von Serien und so geguckt und mir für Weihnachten aufgehoben. Jetzt bin ich da so ein bisschen langsam ein bisschen rausgewachsen.
Mache ich maximal noch bei den Simpsons vielleicht.
Ja, so genau, ne, dass man noch so sich ein, zwei Weihnachtsfolgen noch von irgendwas anguckt.
Aber genau, aber du hast gerade schon Stirb's langsam erwähnt. Ja. Das ist ja auch eine wilde Mischung, so dieses kuschelige, harmonische auf der einen Seite und dann aber halt auch das unfassbare Geballer und Gemetzel.
Ja.
Wie kommt's dazu?
Ich weiß auch nicht, ich finde es auch so toll, weil das spielt ja also im warmen Los Angeles da und das ist halt in Kalifornien und das ist eigentlich sehr unweihnachtlich, ist aber ganz weihnachtlich. Und ich muss trotzdem sagen, wenn dann der arme Bruce Willis wirklich alles gibt und mit blutenden Füßen da halt über den Boden rutscht und so, da wird mir doch warm ums Herz, weil ich eben einfach so mit ihm mitfiebere. Der Film hat mich so gepackt. Und dann, wenn am Ende Let It Snow erklingt und die Aktien runterrieseln, das finde ich echt toll. Und das Schöne ist, der zweite ist ja auch noch weihnachtlich, da schneit es ja sogar dann am Flughafen. Und die kann man immer wechseln. Also muss ja nicht jedes Jahr Stirb langsam gucken, man kann ja inzwischen Stirb langsam 1 und 2 immer hin und her springen.
Aber was ist das? Ist das deutsche Fernsehtradition oder ist das einfach billiges und einfallsloses Fernsehen?
Ja, ich glaube, es ist so, man versucht, es ist also in der Weihnachtszeit, ne, da leben wir von Traditionen und das ist ja nicht nur das Fernsehen so, das ist da essen wir alle die gleichen Sachen, da essen wir die gleichen Süßigkeiten, wir saufen den Glühwein, der uns Kopfschmerzen macht und all so etwas, das gehört dazu und irgendwie fühlst du dich dann zurückversetzt. Ich glaube, das ist ja auch ein Weihnachtsmarkt und diese Weihnachtsrituale sind ja nichts anderes als wirklich so dieses Nostalgieempfinden wieder zurückzubringen. Für die jüngeren Menschen ist das auch, glaube ich, was ganz anderes als für uns, die Älteren, die eben das so erlebt haben, weil wir wussten, zu Weihnachten gab es bestimmte Dinge zu essen, in der Zeit gab es andere Sachen zu essen, du hast bestimmte Sachen, musstest du auch machen, also bevor der Weihnachtsbaum kam, gab es Rituale, ne? Jede Familie hat irgendwie was ganz Bestimmtes gegessen und so weiter. Und das bleibt halt dann einfach auf ewig in deinem Kopf und in deinem. Und sobald du das dann so isst, riechst, schmeckst, fühlst du dich zurückversetzt in diese Zeit. Das ist eben dieser Zauber, der positive Zauber der Nostalgie, dass du dann, wow, dich plötzlich so wie in einer Zeitmaschine so denkst, wie ich reise gerade kurz zurück. Du möchtest es nicht wirklich, aber dieser kurze Moment, ne, der dich meistens an schöne Momente wieder zurückführt und nicht an die Ollen, ne, so wie es furchtbar war. Das Hirn ist meint es sehr gut mit uns, ne, und versucht das nur die guten Erinnerungen irgendwie zu halten. Und dann fühlst du dich einen Moment irgendwie wohl und denkst nochmal, ach, das war doch irgendwie schön, als ich zu Hause kuschelig und mich nicht um alles kümmern musste und so, ne, diese Gefühl der Sicherheit, was dann damit kommt.
Was darf rund um Weihnachten bei dir nicht fehlen?
Ach, ich bin jetzt gar nicht so, ich habe so mein Ritual ist inzwischen, ich habe eigentlich nur ein Ritual, wenn wir Weihnachten feiern und Weihnachten zu Hause sind, schmücke ich am Abend vorher den Baum und dabei betrinke ich mich leicht. Also das heißt, da wird irgendwas getrunken, ist immer auch spät, so ab 11 oder so, wenn der Rest schon schläft und dann höre ich Hörspiele oder Musik und gucke vielleicht oder auch noch vorher irgendwie so ein Film oder gucke Stirb langsam oder so und dann schmücke ich den Baum und verstecke ganz viele Film- und Comicfiguren oder sowas. Ich habe James Bond Anhänger, ich habe Star Wars, Doctor Who, Spider-Man und weiß nicht was und die verstecke ich immer überall und meine Frau und unsere Tochter, die sind da gar nicht so drauf, ne? Und dann geht's immer nur, ich freue mich dann immer nur, wenn der Moment kommt, wie, ach nee, hast du das schon wieder gesehen? Oh, guck mal, was hat er denn da schon wieder versteckt? Was ist denn das schon wieder? Und immer irgendwelche verrückten Sachen in den Baum zu verstecken und darauf zu warten, dass die endlich entdeckt werden. Das ist mein kleines Ritual, was ich habe.
Und essenstechnisch bist du Team Raclette, Team Fondue, Team Kartoffelsalat?
Nee, das Team Gans oder Ente, aber die machen wir nicht selber, sondern holen die. Weil irgendwie die Versuche, das finde ich auch, Weihnachten, man muss wieder ein bisschen Lässigkeit reinbringen. Ich kenne das von Weihnachten her, nicht nur von meiner Familie, sondern von vielen, dass man immer alles perfekt machen will. Und dieser Perfektionsdrang führt immer zu Stress oder zu Streit oder Tränen oder sonst was. Weil es nie so klappt. Und man muss immer, alles muss genau irgendwie funktionieren. Und das ist mein Plädoyer, echt lässig sein. Lieber, also wir holen das Essen, setzen uns dann schön hin, trinken gemütlich irgendwie ein Glas und machen das alles ganz entspannt, weil die bloß nicht mehr dieses Versuchen, das alles muss so super sein und mit großer Familie und so, gar nicht. In kleinem Kreis und nur ganz gemütlich oder sogar abhauen, haben wir auch ein paar Mal jetzt gemacht, kann auch schön sein. Und einfach nur zusammen sein und einen schönen Abend haben, weil das ist eigentlich der Gedanke dabei.
Und wenn die Gans nicht gut ist, weiß man ja, wen man beschimpfen kann. Ja. Und die Stimmung zu Hause ist trotzdem
genau, gut. Man muss sich wenigstens nicht selber beschimpfen. Ja, dann kann man das Restaurant beschimpfen und das ist viel einfacher.
Schlussrunde in SWRs Leute mit Oliver Kalkofe. Und ich habe das Gefühl, du hast vieles angesprochen in dem Buch, in der Sendung heute, was wir oder was viele von uns kennen. Hier hat geschrieben, eine Niedersachsin aus Bühl. Ich bin nur am Schmunzeln bei Oliver Kalkofe. Meine Mutter rauchte Kette und wir Kinder saßen hinten auf der Rückbank und hatten Schnappatmung und Tränen in den Augen. Dabei trällerte Dalia Lavi aus der Schlagerparade. Wenn wir fast am Ersticken waren, wurde das Dreiecksseitenfenster mal kurz geöffnet und wir sitzen, glaube ich, alle gedanklich mit im Auto. Ist
ja,
das so?
Ja, das ist ja, und das ist ja auch das, was uns verbindet und uns Boomer, die einfach jetzt mal die Älteren im letzten Jahrtausend noch, die noch ihre Jugend irgendwie da erlebt haben, wir haben ganz viele gemeinsame Erinnerungen und selbst wenn wir es nicht, also meine Eltern haben nicht geraucht, aber ich kenne diese Situation, wenn ich woanders mitgefahren bin und ich weiß es von allen anderen eben, weil wir bestimmte Dinge haben wir alle irgendwie erlebt und ob das die Kellerbar ist oder ob das eben die Essensrituale sind, ob es die Fernsehsendungen sind, die wir geguckt haben und das verbindet, das hat uns damals schon verbunden, weil wir hatten immer einen Grund zum Plaudern. Und den haben wir jetzt auch noch. Und das ist etwas, was heute ein bisschen fehlt. Die Welt ist so individualisiert. Die jungen Menschen und auch die Älteren verbringen so viel Zeit an irgendwie Smartphone oder sonst was. Du bist immer in irgendwelchen virtuellen Welten. Und das, was dieses einfach Verbindende, was so alle irgendwie kennen, wird immer weniger. Und das ist ein bisschen schade. Also das war im Nachhinein, auch wenn es manchmal gar nicht so schön war, dann doch gut. Gemeinsame Erinnerungen.
Bernd Wetzel aus Hirlingen hat sich gemeldet, wenn wir doch Kalkofe schon in der Sendung haben, dann müssten wir doch eigentlich auch die B-Migos spielen mit ihrem Hit In meiner Hose wohnt ein Iltis. Spielen wir jetzt heute nicht. Was ist aus den B-Migos geworden?
Die B-Migos sind die inoffiziellen Zwillinge der Amigos. Und ich habe ja die Amigos schon mehrfach parodiert und habe dann irgendwann selber als die B-Migos dieses Lied geschrieben. In meiner Hose wohnt ein Iltis. Kann man überall hören. Es ist eine wunderschöne Ballade. Es ist das Lied, das die Amigos sich irgendwie nicht getraut haben. Sie haben ja selbst im Porsche fallen Tränen jetzt letztens rausgebracht. Ja. Aber total ernst gemeint. Und die Amigos gehören zu den wenigen, die das nicht lustig finden, was ich gemacht habe. Die sind richtig sauer auf mich. Weil die kennen nicht das Konzept Selbstironie. Die nehmen wirklich ihre Sachen, und das ist auch, meine ich, durchaus positiv, die nehmen ihre Sachen total ernst. Deswegen nehmen die selbst ein Lied, wie auch im Porsche fallen Tränen, ernst. Und nicht ironisch.
Okay. Arne Reim aus Muggensturm hat geschrieben und fragt, schon fast erbost, wann kommt bitte der dritte Teil von Der Wichser?
Ja, das fragen mich viele, ich weiß es nicht. Der alte Wichser ist ein fauler Sack. Irgendwo ist er in seiner Wichshöhle und versteckt sich und ich habe keine Ahnung, ob der irgendwann nochmal kommt oder nicht. Uns hat irgendwann der Fluch getroffen und der geplante dritte Teil und die Serie, die wir machen wollten, kam nicht. Aber wer weiß, ne? Es kommt alles irgendwie wieder zurück, wie wir merken. Vielleicht passiert ja nochmal was.
Das stimmt. Dann hatten wir es von Miracoli und dem Parmesan, der doch keiner ist, und da schreibt Andreas Müller, Oliver Kalkofe weiß, wie meine Rentnerfüße schmecken. Ja. Wer hätte es gedacht? Und Rainer Botzenhardt, ich glaube, ich esse nie mehr Parmesan aus der Tüte. Das hast du jetzt also ausgelöst.
Sorry, tut mir leid. Aber nicht, weil Parmesan ist ja lecker, aber Hände weg vom Parmesello. Das ist
das. Das stimmt. Es gibt dann hier noch den Hinweis, habt ihr keine interessanteren Gäste wie diesen Herrn? Redet von früher und ist gerade mal 60, der über Capri-Eis redet. Er soll mal in 20 Jahren von früher reden.
Ja, Entschuldigung, dass man diese jungen Leute, ne, dass ich hier wirklich noch als, also gerade dem Teenager-Alter entwachsen, hier sitze und über früher rede, ist schon frech.
Aber was denkst du, wenn ich das mal als Anregung nehme, was denkst du tatsächlich, was wir in der Zukunft, oder vielleicht dann sind es nicht mehr wir, über früher erzählen?
Ja, das macht mir manchmal Angst, weißt du, wenn ich so denke, in 30 Jahren sitzen vielleicht auch die Menschen und sagen, ach Mensch, das war früher noch. Wir hatten welche Ruhe wir hatten, wie schön das noch war, wie harmonisch noch alles war. Ey, wir hatten noch ehrliche Politiker wie Donald Trump, was war ein kluger, ehrlicher Mensch. Weißt du, irgendwann, wenn die Verklärung einsetzt, davor habe ich ein bisschen Angst, dass das so, was wird das sein? Also, das heißt, wird es irgendwie noch schlimmer, ja, oder kommt irgendwann doch die Vernunft zurück, die wir vielleicht so in den 90ern mal kurz gespürt haben, dass wir so dachten, die Vernunft könnte siegen und Harmonie und wir wollen gar keinen Krieg mehr und wir wollen mehr miteinander statt gegeneinander. Ich hatte so eine kurze Phase der Hoffnung. Vielleicht kommt die ja doch nochmal zurück, wenn es uns einmal wieder beschissen genug ging. Also kann ja sein. ist ein ewiger Kampf. Also das ist ja so der, den ich immer versucht habe. Ich habe immer versucht, gegen die Doofheit zu kämpfen. Mhm. Und letztes Jahr hatte ich das Buch Sieg der Blödigkeit. Das war eben auch der Kampf gegen die Massenverblödung. Und jetzt habe ich so versucht, ein bisschen das auf nostalgische Art uns wieder daran zu erinnern und zu versuchen, vielleicht einfach mal wieder ein bisschen nachdenken, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen das Schöne am Leben wiedererkennen. Egal, ob es früher oder heute war, und das aber auch für heute wieder entdecken und wiederfinden und gemeinsam wieder Dinge machen, gemeinsam wieder zusammen lachen, zusammen Spaß haben, nicht alles so verbissen und so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so das Einzige, was ich immer nur den Leuten mitgeben kann und sagen kann, komm, lacht mal über das, nehmt euch selber nicht so ernst und denkt daran, dass das Miteinander echt wichtig war. Das hat uns auch früher über die schlimme Zeit hinweg geholfen, auch wenn wir es gar nicht wollten. Ich bin nicht jeden Tag zu den Nachbarn und zu den anderen gegangen, weil ich die alle so toll fand, sondern einfach nur, weil ich musste. Ja, aber es war trotzdem gut. Und vielleicht können wir das noch lernen aus der Vergangenheit.
Schlusswort von Oliver Kalkofe. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, das hat großen, großen Spaß gemacht.
Sehr gerne und vielen Dank bei allem, was du in Zukunft noch so treibst.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.